Diese Pränatests beziehungsweise diese nicht-invasiven pränatalen Tests, also Pränatest ist nur ein Produkt sozusagen einer bestimmten Firma. Diese nicht-invasiven Tests sind sozusagen die letzte Generation, das Neueste seit 2013 auf dem Markt, was diese Diagnosespirale in der pränatalen, also der vorgeburtlichen Diagnostik und der Suche nach der Behinderung beim Fötus eine Stufe nochmal weiterdreht. Das heißt, diese Tests haben jetzt nicht grundsätzlich mehr Probleme, als die pränatale Diagnostik vorher auch schon hatte. Es spitzt es nur nochmal zu. Und dadurch, dass es jetzt auch so eine Diskussion gibt, ob die von den Krankenkassen finanziert werden sollen, gibt es nochmal eine andere gesellschaftliche Debatte darum. Und vor allem, also das sind halt genetische Tests, die nach bestimmten genetischen Besonderheiten suchen können und halt vor allem nach den auffälligsten genetischen Besonderheiten. Das sind vor allem die Trisomien. Also die meisten Leute werden vor allem Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom, kennen. Aber es gibt auch noch mehr Trisomien. Danach kann dieser Test suchen und das Geschlecht kann er feststellen, also das genetische XX oder XY. Chromosom und auch sozusagen Fehlverteilungen bei den Geschlechterchromosomen. Also wenn es eben nicht XX oder XY ist, also weil das auf einer genetischen Ebene relativ einfach zu finden ist, diese vermeintlichen Abweichungen von der Norm. Und die werden halt mit bestimmten Behinderungen assoziiert. Bei den Geschlechterchromosomenabweichungen ist es das Turner-Syndrom oder das Kleinefelter-Syndrom, was eben als Behinderung bezeichnet wird, wo aber sozusagen bei Leuten, die das testen lassen, also werdenden Eltern, die das testen lassen, noch relativ unklar ist, was überhaupt das Problem ist. Und was die Kritik dann daran ist, dass es so eine Assoziation gibt. Es gibt einen Nicht-Normalbefund und damit eine Behinderung und das ist auch schlimm. So. Also diese logische Kette ist schon das Problem, die meisten Leute, die, also auch viele Mediziner und aber auch viele werdende Eltern machen, ist schon ein Kern des Problems.
Also ist eher die
Und
Einstellung gegenüber dieser vorgeburtlichen Untersuchungen, die ist eher behindertenfeindlich als die Untersuchung selber.
naja, also es ist immer jetzt die Frage von, was für eine Art von Behindertenfeindlichkeit man redet. Also es ist natürlich keine Behindertenfeindlichkeit, wie irgendwie jemanden auf dem Schulhof mit du Spast zu beschimpfen oder sowas, sondern es ist eher so eine Art von Behindertenfeindlichkeit, die eben das negative Denken über Behinderung, also davon auszugehen, dass Behinderung mit Leiden, mit Schmerzen, mit unerträglichem, nicht angenehmem Leben verbunden ist. Also so ein medizinischer Blick auf Behinderung, das ist eher das Problem. Das ist das überhaupt, also das ist das überhaupt hat, diese Tests, und das ist das auch verfestigt. Und das, dieses Angebot an den Tests und da, wenn es dann in der Kassenversorgung ist, das ist das dann auch normalisiert, dass danach gesucht wird nach diesen Abweichungen, den vermeintlichen, und damit auch immer suggeriert wird, dass es besser ist, wenn das vermieden wird.
Und wie unterstützen jetzt oder haben in der Geschichte, ich weiß nicht, ob es heute unbedingt noch so ist, feministische Kämpfe oder Frauenkämpfe, die für Abtreibung plädieren, denn solche Tests, wie haben die sie unterstützt?
Durch diesen Kampf für das Recht auf Abtreibung, wo eben jede Entscheidung für eine Abtreibung als von der Frau für die Frau richtig und selbstverantwortet und damit auch gut verstanden wurde, wurden halt auch Abtreibungen aufgrund von pränatalen Diagnosen von Behinderung als eben von der Frau selbst zu entscheiden und damit auch von jeglicher Kritik ausgenommen definiert. Da gab es in den 80er und 90er Jahren, zumindest in Deutschland, auch starke Diskussionen und Debatten sowohl innerhalb der Frauenbewegung als auch zwischen der Frauenbewegung und der Behindertenbewegung, aber auch in der Behindertenbewegung, weil es auch in der Behindertenbewegung eben Feministinnen gab, also Frauen mit Feministinnen mit Behinderung, die da einen reflektierteren, differenzierteren Blick drauf hatten und aber auch Lebensschützer in der Behindertenbewegung, also Leute, die jegliche Abtreibung abgelehnt haben und da also in den Bewegungen und zwischen den Bewegungen einfach starke Diskussionen gab und da dann erst in der Frauenbewegung es auch so eine Reflexion gab über so eine einseitige Idee von Selbstbestimmung, die so ein autonomes Individuum, was quasi ohne Verbindung zur Gesellschaft seine Entscheidungen treffen soll, überhaupt erst in Frage gestellt hat.
Und wo wären denn Berührungspunkte zwischen diesen beiden Bewegungen, also eben eine Bewegung, die für Selbstbestimmung, einen selbstbestimmten Körper kämpft und eine Bewegung, die gegen eine Norm von Körpern oder eine Norm von was Mensch zu sein bedeutet, kämpft. Und du hast ja diese beiden Begriffe, Selbstbestimmung und Norm, auch in den Titel sich gegeneinander ausspielen lassen. Vielleicht kannst du das erklären.
Naja, was heißt gegeneinander ausspielen? Es ist vielmehr ein dialektisches Verhältnis, würde ich sagen. Und ich würde ja auch zum Beispiel sagen, dass in beiden Bewegungen, also der feministischen Bewegung und auch der behindertenpolitischen Bewegung, beides, der Kampf gegen die Norm und der Kampf um Selbstbestimmung in beiden eine totale Rolle spielt. Also ne, in der Frauenbewegung oder in der feministischen Bewegung geht es ja auch ganz viel gegen Körpernormen und eben seinen eigenen Körper selbstbestimmt auch schön finden zu können und zu sollen und selber zu entscheiden, ob man sich jetzt die Beine rasiert oder eben nicht. Und in der behindertenpolitischen Bewegung geht es ja auch ganz viel um Selbstbestimmung über das eigene Leben und den eigenen Körper. Also wenn man über eine persönliche Assistenz redet, eben selber zu entscheiden, also nicht von irgendwelchen Pflegekräften abhängig zu sein, die entscheiden, heute ist mal Waschen dran oder nicht, sondern das selber zu entscheiden, ob man jetzt heute duschen möchte oder nicht. Also von daher sind es eigentlich Fragen, die in beiden Bewegungen eine große Rolle spielen und da ja auch ganz produktiv eigentlich miteinander diskutiert werden könnten. Also gerade, was ich vorhin gesagt habe, diese Geschichte nach der Geschlechterchromosomenabweichung pränatal ist ja eigentlich ein Anknüpfungspunkt, wo beide Bewegungen, ne, es wird als Behinderung definiert, ist aber irgendwie auf eine Art ein uneindeutiges Geschlecht genetisch, wo eigentlich beide Bewegungen, also gerade die queer-feministische und die behindertenpolitische Bewegung zusammenkommen könnten und sagen so, nee, warum soll das überhaupt ein Problem sein? Na, wir sind dafür, dass Leute sich sowieso ihr Geschlecht aussuchen können oder dann halt so leben können, wie sie das meinen und es nicht genetisch vorbestimmt sein muss und dann auch das absurd zu finden, danach pränatal zu suchen. Also ich sehe da tatsächlich ganz viele Anknüpfungspunkte zwischen den verschiedenen Bewegungen und gar nicht so viele unüberwindbare Widersprüche.
Jetzt nochmal zu dem Titel. Ich meinte auch mit selbstbestimmte Norm, dass die gegeneinander ausgespielt werden, weil Selbstbestimmung ja eigentlich eben eine vom Individuum ausgehende Bestimmung bedeutet und Norm halt eine, die eher von einer Gesellschaft bestimmt wird und dass sie so gegeneinander sich gegenüberstehen.
Ja, wobei der Witz ist ja, dass Selbstbestimmung in den Anfangsjahren, in den 70er Jahren, von der Frauenbewegung überhaupt nicht individuell gedacht wurde. Also ich finde das auch immer irgendwie schwierig, mich da rein zu versetzen, von heute aus gesehen. Aber wenn man mit älteren Feministinnen spricht, die sagen ja immer, wir haben das kollektiv gedacht. Wir dachten das nicht individuell. Also dass man über die Selbstbestimmung quasi das Patriarchat knacken und abschaffen kann in einem kollektiven Selbstbefreiungsprozess, war ja eigentlich die Idee. Von daher war der Begriff auch nicht so ideal gewählt, weil es halt das Selbst da mit drin ist. Ich glaube, das muss man auch historisch immer nochmal mitdenken, dass das gar kein so individueller Begriff eigentlich sein sollte.
Dein Buch kam ja 2015 raus. Hat sich denn inzwischen im Dritte-Welle-Feminismus etwas getan, um eine feministische Position, welche eben auch Kritik an pränatalen Diagnostiken übt, zu entwickeln?
Ja, ich bin ganz froh, dass die ganzen Leute, die gegen diese Märsche für das Leben mobilisieren, also viele davon mich eingeladen haben und meine Thesen diskutiert haben und mittlerweile das auch sehr häufig in den Aufrufen zu sehen ist. Meistens nur sehr kurz, also so ein Absatz, aber dass halt ein Teil davon geworden ist, diese Selbstbestimmungsbegriff zu reflektieren in diesen Bewegungen. Ich finde schon, dass da einiges passiert ist, kann natürlich immer noch mehr, gerne. Na, es war eigentlich ungewöhnlich, dass man ein Buch 2015 auf den Markt gebracht hat und dann 2017 immer noch dazu Veranstaltungen macht. Aber bin ich ganz froh, dass da immer noch Leute sich für interessieren und das weiter diskutiert wird.
Jetzt auch zum Begriff Selbstbestimmung. Eine Situation, in die eine pränatale Diagnostik als schwangere Person ja wirft, ist, dass danach eine Art von Entscheidung irgendwie gefordert wird. Diese Entscheidung zu treffen, ist das denn für dich eine Form von Selbstbestimmung?
Also ich benutze den Begriff Selbstbestimmung halt eigentlich nur relativ widerstrebend und immer nur kontextualisiert. Naja, es ist eine Form von Entscheidung und die ist nicht ausschließlich fremdbestimmt, sagen wir so. Also die einzelne Person trifft ja schon für sich selbst, für ihre zukünftige Familie eine Entscheidung selbst. Insofern, ja, es ist eine Entscheidung und sie wird auf eine Art selbst getroffen. Aber das Ideal von einer emanzipatorischen Entscheidung ist es natürlich nicht, weil das in so viele Zwänge eingebaut ist, in einer behindertenfeindlichen Gesellschaft, in also einem Begriff von Behinderung, der medizinisch determiniert ist, überhaupt in so einem Prozess von pränataler Diagnostik, wo schon ganz viel passiert ist, bevor so eine Entscheidung getroffen wird und eigentlich es schon zu spät ist, um was emanzipatorisch zu entscheiden und nur noch zwischen zwei Übeln auf eine Art entschieden werden kann. So, also es ist eine Entscheidung, sie ist selbst gefällt, aber sie ist weder frei noch emanzipatorisch.